Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit an diesem 24. Dezember am Vormittag des Heiligen Abends begrüßt Sie Michael Röhl. Eigentlich sollte dieses Weihnachten wieder ein ganz normales Weihnachtsfest werden. Millionen von Menschen sind geimpft. Warum also nicht die ganze Familie oder Freunde einladen, so wie wir es seit Jahrzehnten kennen? Vielleicht ergänzt um einen Selbsttest, um wirklich auch auf Nummer sicher zu gehen. Und auch die weihnachtlichen Bräuche und Traditionen, die zum letzten Weihnachtsfest meist abgesagt wurden, sie sollten in diesem Jahr wieder möglich sein. Doch dann kam alles anders und viele von uns sind unsicher. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, mit den Eltern gemeinsam Weihnachten zu feiern, Gottesdienste zu besuchen, wenn die Kirchen voller sind, als das ganze Jahr über? Zudem die Warnungen vor der Virusvariante Omikron, die immer lauter werden und die auch vor schnelleren Übertragungen warnen. Wie gehen Sie mit diesen Unsicherheiten an Weihnachten um? Wie viel Normalität lassen Sie zu und wo schränken Sie sich erneut ein? Wir wollen heute in der Lebenszeit auf dieses zweite Corona-Weihnachtsfest schauen und an unterschiedlichen Orten nachfragen. Wie feiern Sie in diesem Jahr Weihnachten? Zum Beispiel in einem Altenheim, in einer Kirchengemeinde oder im Ahrtal, wo die meisten Menschen nach der Flutkatastrophe noch lange nicht in ihr Zuhause zurückkehren können. Und Sie können kostenfrei anrufen oder schreiben Sie uns, wie Sie mit diesem zweiten Corona-Weihnachten umgehen. Unterscheidet es sich vom Weihnachtsfest im vergangenen Jahr? Die Telefonnummer 00800 4464 4464, noch einmal 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, eine Möglichkeit, Sie zurückzurufen. Wie feiern Sie das zweite Corona-Weihnachten? Zwei Stimmen dazu, eingefangen von meiner Kollegin Susanne Zahre.
Hallo, ich bin Tanja Walter aus Berlin und werde die Zeit rund um Heiligabend nutzen, um zu meiner Familie zu fahren. Es ist für mich weniger ein religiöses Fest, sondern immer noch eine sehr gute Gelegenheit, meine Verwandten zu sehen. Ich lebe in Berlin und fahre dazu nach Süddeutschland. In der Corona-Zeit hat sich eigentlich nur die Sorge vergrößert, sich zu infizieren und vielleicht jemanden anzustecken, auch wenn man sich rund um Weihnachten bewegt. Wir sind zwar geimpft und teilweise auch geboostert, aber es ist ja immer noch möglich, jemanden anzustecken oder auch selbst zu erkranken, auch wenn das Risiko minimiert ist. Also das hat zugenommen. Und der Eindruck, dass man unter der Pandemie lebt, der ist sowieso da, ob nun Heiligabend ist oder nicht.
Hallo, mein Name ist Kevin Schneider. Ich wohne im Saarland in Heusweiler. Corona-Weihnachten 2021 für mich wird sich wohl nicht sehr vom normalen Weihnachten unterscheiden. Man muss sich halt testen, aber ansonsten freue ich mich auf schöne Feiertage mit meiner Familie, in der wir zum Glück alle geimpft sind.
Wie feiern Sie in diesem Jahr Corona-Weihnachten? 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen, oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mit dabei die ganze Zeit, die ganze Sendung über, ist Amelie Tobaben. Frau Tobaben, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Psychologische Psychotherapeutin aus Bremen, und Sie sind dort auch die Vorsitzende der Landesgruppe der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Und mit dabei in dieser ersten halben Stunde sind Christel Zünger. Sie ist Einrichtungsleiterin des Caritas-Hauses Reginalda, einer Senioreneinrichtung in Recklinghausen. Frau Zünger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Emanuel Skrobel, er ist der geschäftsführende Leiter des Leipziger Thomanerchors. Herr Skrobel, guten Morgen auch Ihnen.
Schönen guten Morgen.
Frau Tobaben, vielleicht fangen wir mit diesem Weihnachtsfest an. Wie viel Normalität lassen Sie an diesem zweiten Corona-Weihnachten selbst zu?
Naja, ich sehe die Menschen, die mir wirklich besonders wichtig sind. Aber ich reduziere schon die Kontakte deutlich, die ich jetzt aufnehme. Zu anderen Weihnachtsfesten würde auch sowas gehören, wie einfach mal spontan bei Familien und Nachbarn klingeln oder so. Das tue ich nicht. Mit dem Zugfahren werde ich auch mir dieses Jahr ersparen. Aber natürlich, wenn ich es müsste, würde ich mit FFP2-Maske auch in den Zug reinsteigen.
Nun ist ja für viele dieses zweite Corona-Weihnachten sicherlich auch mit Enttäuschung verbunden. Weil wir alle haben uns vorgestellt, zweite Impfung, danach kann es nur besser werden und wir werden auch in diesem Winter ein Stück Normalität leben können. Spüren Sie auch in Ihrem Umfeld diese Enttäuschung?
Absolut. dass wir haben uns auf was ganz anderes eingestellt und wir müssen ständig irgendwo die Perspektive neu entwickeln, die wir uns vorstellen. Und wenn die Perspektive immer wieder schlechter ist als gedacht, dann ist es schon auch hart für uns allesamt.
Frau Zünger, wie ist es bei Ihnen in Ihrer Senioreneinrichtung? Auch ein Stück Enttäuschung mit Blick auf das, was Sie sich eigentlich erhofft haben an diesem Weihnachtsfest im Jahre 2021?
Also die Enttäuschung ist sicherlich ein bisschen da, aber gegenüber dem vergangenen Jahr doch deutlich besser. Wir sind also zum größten Teil zu 95% geimpft, geboostert, sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner. Die Bewohner sind erst einmal froh, dass sie überhaupt die Chance haben, Besuch zu bekommen oder auch sogar in die Familie abgeholt zu werden. Gleichwohl ist das für uns natürlich mit einer Sorge verbunden. Aber dadurch, dass wir 2 Wochen vor dem Fest ja die Testpflicht für alle haben, ist es doch ein Stückchen sicherer, wer kommt zu Besuch. Es sind ja oft auch an Weihnachten Verwandte da, die sonst nicht kommen. Und damit ist es einfach schon mal ein Stückchen sicherer durch den Test, dass die Menschen halt, dass wir unsere Bewohner halt doch nicht so anstecken, wie das vielleicht noch vor einem Jahr möglich war.
Frau Zünger, wie viele Menschen leben in Ihrer Einrichtung?
80 Bewohner unterschiedlicher Altersgruppen von 60 bis 98. Und die wohnen halt in 4 Wohngruppen, 3 Gruppen A23 und eine A11.
Wie schauen Sie auf diesen Heiligen Abend, auf dieses Weihnachtsfest? Gibt es ein Stück Normalität, was Sie wieder leben können? Sie haben eben gesagt, die meisten sind geimpft, sind geboostert.
Ja, ein Stück Normalität ein bisschen schon. Die große Veranstaltung Heiligabendfeier im großen Raum, das haben wir natürlich nicht möglich machen können. Das ist also in den Wohnbereichen, jeder Wohnbereich feiert halt für sich. Auch die Zusammenkunft heute Nachmittag ist im kleinen Rahmen, weil wir feiern immer ein paar Tage vorher die Weihnachtsfeier, damit eben viele unserer Bewohner auch die Chance haben, an Heiligabend in die Familie abgeholt zu werden oder eben auch, dass die Familie halt kommt und wir nicht mit unserer eigenen Feier dann in die Quere kommen. Das hat sich in den Jahren jetzt ganz gut eingespielt, wird auch gut angenommen, dass jetzt Bewohner nach Hause geholt werden, das ist schon gegenüber vor 2 Jahren deutlich weniger. Darüber sind wir allerdings auch ganz froh, dass wir irgendwie sagen, naja, überlegen Sie, ob das der richtige Sinn ist, ob das sein muss. Es sind einige, die abgeholt werden, aber die Mehrheit bekommt halt schon Besuch in der Gruppe und da machen wir es auch ein bisschen gemütlich.
Nun haben wir ja gerade, wenn wir auf die Altenheime blicken, in den letzten Monaten immer wieder auch über dieses Thema Einsamkeit gesprochen. Das heißt, die gute Nachricht an diesem Weihnachtsfest ist, Kontakt mit der Familie ist möglich. Heimbewohnerinnen und Bewohner dürfen tatsächlich nach Hause und dürfen auch Besuch empfangen.
Genau, genau. Also das war auch schon im vergangenen Jahr so, aber doch mit deutlich mehr Sorge. Wir standen da halt vor Beginn der Impfung und es war ja rund um uns, waren ja in Pflegeeinrichtungen Bewohner infiziert und das war mit einer weit größeren Sorge verbunden, die natürlich jetzt auch da ist, ganz klar, aber es ist ein bisschen mehr Normalität und das leben wir auch.
Herr Skobel, ich habe es eben gesagt, geschäftsführender Leiter des Thomaner Chors, des Leipziger Thomaner Chors. Ich erinnere mich noch gut, genau vor einem Jahr, nämlich am 23. Dezember, haben wir ja auch miteinander gesprochen über den Chor, darüber, was das Weihnachtsfest für einen der ältesten Knabenchöre der Welt bedeutet, welche Bedeutung dieser Chor auch für die Menschen in Leipzig hat, für ihr Gefühl, ihre Tradition, Weihnachten zu feiern. Letztes Jahr ist alles ausgefallen, soweit ich mich erinnere. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Ein Stück mehr Normalität, wie wir es gerade auch aus der alten Einrichtung in Recklinghausen gehört haben?
Ja, also wir sind froh, dass wir wenigstens einen Aspekt des Weihnachtsfestes beim Thomaner Chor auch erhalten konnten. Und das ist der wichtige Aspekt der öffentlichen Auftritte, der öffentlichen Tradition, der ja auch für ganz viele Menschen hier in Leipzig, aber auch darüber hinaus, ein ganz wichtiger Aspekt ist des Weihnachtsfestes. Wir haben bis zuletzt an verschiedensten Modellen gearbeitet, wie wir mit möglichst vielen gemeinsam das Weihnachtsfest und die Weihnachtsgottesdienste gestalten können, mussten uns dann aber auch zu Beginn dieser Woche davon verabschieden und haben jetzt eine ganz kleine Gruppe von Thomanern, also die Solisten des Thomanerchors, das sind 9, die werden tatsächlich in der Thomaskirche die Christfestbahn heute und den Weihnachtsgottesdienst morgen früh gestalten.
Warum nur eine kleine Gruppe, Herr Skobel? Ist das gesetzlich so vorgeschrieben oder gab es möglicherweise auch in Ihrem Chor Corona-Fälle, die einen größeren Auftritt auch verhindert haben?
Beides. Also wir haben tatsächlich im Dezember immer wieder ganz vereinzelte Infektionen im Chor gehabt und haben den Chorbetrieb Anfang Dezember deswegen geschlossen, haben ausschließlich über Online-Proben hat der Thomaskantor Andreas Reitze den Chor zusammengehalten und auch für die noch geplanten Auftritte vorbereitet. Und wir haben immer wieder getestet, auch PCR-Tests immer wieder zwischendurch gemacht und haben leider das Infektionsgeschehen nicht aus dem Chor bekommen können. Wir hatten auch noch die Idee für die Weihnachtswoche, alle Thomaner gehen in ihr Alumnat, also in das Internat, wo sie ja auch in Normalzeiten ihr ganzes Leben zusammen verbringen und schließen sich wie in einer Blase ein. Aber das geht natürlich nur, wenn es keine Infektionsfälle im Chor gibt.
Vielleicht, Frau Tobaben, können wir das auch nochmal insofern ein bisschen weiten, weil natürlich, wir haben über das Thema Enttäuschung auch gesprochen, das spürt man ja auch bei Herrn Skobel sehr, sehr, sehr deutlich, gleichzeitig von Frau Zünger Sorge gehört, auch ein Stück Unsicherheit, immer wieder das Auseinandersetzen mit dem, was gesetzlich auch erlaubt ist, was dann zukünftig auch gesetzlich erlaubt werden kann, das klingt nach ganz viel Anstrengung, sehen Sie das genauso?
Absolut. Das ist eine innere Anstrengung, die wir häufig ja auch so unterschwellig leisten. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viel Routine. Wir haben uns auch quasi verschiedene Routinen für unterschiedliche Risikosituationen erarbeitet. Die können wir mittlerweile abrufen. Das ist der Vorteil. Aber wir müssen ja ständig die Situationen, in die wir hineingehen, neu bewerten, um zu entscheiden, wie wir uns dort verhalten wollen. So die Unbeschwertheit, die für uns eigentlich normal ist im Umgang mit anderen Menschen, die haben wir natürlich durch die Pandemie ein Stück weit verloren. Also ich bin sicher, wir kriegen die wieder, ja. Aber aktuell müssen wir uns eben ein bisschen kontrollieren.
Nun bedeutet ja Weihnachten und auch die Zeit zwischen den Jahren, heißt es ja manchmal, also zwischen Weihnachten und Neujahr, dass man so ein Stück aus dieser Routine, aus dieser Zeit auch herausfällt, Zeit für Familie hat, für Freunde, Zeit für sich selber auch hat. Was sagen Sie, Frau Tobaben, ist das dieses Mal schwierig, all das, was an Belastungen, an Sorgen, an Unsicherheiten da ist, das einfach mal hinter sich zu lassen bei diesem Weihnachtsfest 2021?
Ach, ich glaube, es wird immer wieder Momente geben, wo wir uns entspannen können. Also wenn wir sozusagen angekommen sind in unserer Blase, in der wir bestimmte Vereinbarungen getroffen haben, bestimmte Sicherungsmaßnahmen quasi ergriffen haben, dass wir uns in der Situation dann auch entspannen können.
Frau Zünger, Sie haben es eben schon angedeutet, ein Jahr zurück, also wenn wir das vergleichen mit dem ersten Corona-Weihnachten im vergangenen Jahr, wie war es da? Gab es da die totale Einschränkung? War da praktisch, ist Weihnachten ausgefallen, auch in Ihrer Einrichtung?
Nein, Weihnachten ist auch da nicht ausgefallen. Also wir haben nicht zu den Einrichtungen gehört, die ihre Bewohner im Zimmer halt in Quarantäne gesetzt haben. Das auf keinen Fall. Wir haben also unser Leben auf die Wohngruppe halt beschränkt. Die Betreuungskräfte wurden wohnbereichsbezogen eingesetzt zur Unterstützung und nicht hausübergreifend. Wir haben da sehr auf die Hausgemeinschaft, auf das Leben, wie es in einer Familie halt auch ist. Da trifft man sich. Natürlich, wenn eine Infektion dann war, das war bei uns Gott sei Dank nicht über Weihnachten, sondern erst im neuen Jahr. Dann war natürlich Zimmerquarantäne angesagt, aber vorher nicht. Also die Mahlzeiten haben gemeinsam in der Wohnküche stattgefunden für den, der es wollte. Die kleine Kaffeerunde gemütlich mit Kaffeekuchen, Eierlikör hinterher, kleinem besinnlichen Programm für die, die also auch über die Feiertage zu Hause waren bei uns und auch keinen Besuch hatten. Also das hat schon stattgefunden, nur natürlich nicht so wie vor 2 Jahren querbeet über das ganze Haus verteilt, dass die Bewohner sich gegenseitig sehr intensiv besucht haben. Weil bei uns ist es so, wir sind in einem doppelt verdichteten Wohngebiet. Man kennt sich in unserer Einrichtung. Wer in Recklinghausen Süd alt wird, der geht auch in die Pflegeeinrichtung Reginalda. Und von daher sind halt viele, die sich untereinander kennen und die sich halt auch innerhalb des Hauses besuchen. Was jetzt natürlich wieder ein bisschen besser möglich ist, aber vor einem Jahr war es schon eingeschränkter und auch noch mit wesentlich mehr Angst behaftet.
Unsere erste Hörerin hier in der Runde ist mit dabei, Katharina Bayer. Frau Bayer, guten Morgen.
Hallo.
Sie rufen aus Berlin an, das sehe ich. Erzählen Sie, genau. Welche Gedanken kommen Ihnen zu diesem Weihnachtsfest?
Ich finde es eigentlich super, dass es ein zweites Corona-Weihnachten gibt, weil ich aus einer Familie komme, wo das alles ein bisschen schwierig ist. Also ich habe zum Beispiel eine Mutter, die ich jetzt seit Februar 2020 nicht mehr gesehen habe, weil sie eigentlich ein Mensch ist, die lieber alleine ist. Also obwohl wir eben verwandt sind und sie ist auch meine Mutter und sie hat mich sicher auch lieb oder so, ist sie lieber alleine. Und uns gibt dieses Corona ja die Chance, eben das Gesicht zu wahren und zu sagen, okay, eigentlich feiern wir lieber alleine, also wir sind lieber vorsichtig. Und so ist es dann, dass meine Mama alleine ist Weihnachten und ich mit meiner Schwester feiere. Und also, insofern ist es schön. Also gut, sozusagen für alle irgendwie.
Das heißt, ich verstehe das so, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokativ. Also Corona ist auch die Chance, dass man sagt, okay, nee, komm, aus Sicherheitsgründen lieber nicht. Und man feiert mit denen man gerne feiern möchte. Habe ich das richtig verstanden?
Ah, okay. Ja, also die Psychologin hat am Anfang gesagt, dass sie sich auf die beschränkt, die ihr besonders wichtig sind. So, und ich glaube, das ist, ist ganz gut für manche.
Ja, dann wünsche ich Ihnen mit Ihrer Schwester ein schönes Weihnachtsfest. Alles Gute, Frau Bein.
Ihnen auch. Tschüss.
Frau Tobam, ich gebe es direkt mal an Sie weiter. Auch die Möglichkeit, mit denen zu feiern, die man wirklich an diesem Fest auch um sich herum haben will?
Ja, absolut. Also ich finde, das ist wirklich, das ist kein Einzelfall, dass da Menschen auch entlastet davon sind, dass sozusagen so feststehende Rituale, die nicht gebrochen werden dürfen, dass die auch mal in Frage gestellt werden können.
Herr Skubel, wir schauen noch mal auf den Thomaner-Chor. Und ich erinnere mich, als wir vor einem Jahr miteinander gesprochen haben, dass Sie uns auch hier erzählt haben, dass das ja nicht nur die Auftritte sind des Thomaner-Chors, die wegfallen oder in diesem Jahr jetzt reduziert stattfinden, sondern dieser Heilige Abend, das Weihnachtsfest, das ist auch verbunden mit ganz unterschiedlichen Bräuchen, die Sie als Thomaner-Chor auch selber auch leben. Was ist heute möglich und was ist heute nicht möglich?
Genau, das ist die innere Tradition an diesem Fest, ein ganz wichtiges Fest auch für die Gemeinschaft des Chores. Die Sänger fiebern darauf hin. Das ist eine ganz intensive Zeit, ein ganz intensiver Abend, auch mit zum Teil wirklich inneren Traditionen, mit Theaterstücken der Großen für die Kleinen, mit einer Bescherung im Kerzenlicht, mit dem Korrente-Singen hier in Leipzig, einer ganzen jahrhundertealten Tradition. Die Thomaner laufen durch die Stadt und singen auf Kreuzungen oder vor Türen. Diese inneren Aspekte des Weihnachtsfests, die ich gern so als Füllmasse zwischen den Weihnachtsauftritten bezeichne und die ganzen Auftritte auch zusammenhält, die können wir leider dieses Jahr gar nicht feiern. Das müssen wir zurückgeben. Was wir machen, ist, dass wir die Thomaner, die 99 anderen Thomaner, die nicht mit in der Kirche singen können dieses Jahr, die schalten wir aber dazu. In einem kleinen internen Livestream, da können die Familien der Thomaner und die Thomaner selber auch die Christvespern und den Gottesdienst miterleben. Ich wollte noch einen Aspekt hinzufügen. Gerne. Sie sagten vorhin, sprachen Sie auch von der Zeit, von der Auszeit zu Weihnachten, dass man sich zur Ruhe kommen kann. Das ist eben für uns der Aspekt gewesen und das Hauptargument, warum wir in diesem Jahr gesagt haben, aber irgendetwas muss der Thomaner Chor in der Kirche bringen, weil wir ja genau Teil davon sind. Für viele Menschen ist genau dieser Aspekt, sie gehen in die Kirche, manche nur zu Weihnachten, sie hören dort Musik, sie erleben Besinnung, sie kommen zur Ruhe. Da ist der Thomaner Chor und der Gesang des Chores ja Teil davon. Und das seit vielen Jahrhunderten, auch durch Krisen, durch Regime hindurch, hat das der Chor getan. Und der Auftrag des Chores ist eben gerade in diesen Zeiten auch Hoffnung zu spenden. Hoffnung mit seinem Gesang, mit den immer wiederkehrenden Ritualen, Weihnachtsliedern, O du fröhliche, stille Nacht, es ist ein Ross entsprungen, mit diesen Klassikern einfach die Menschen zu berühren und hier auch in diesen Corona, auch in dem zweiten Corona-Jahr Hoffnung zu spenden.
Wir werden gleich, Herr Skubel, mal reinhören, denn wir haben den Thomaner Chor mit in diese Sendung auch integriert, natürlich von CD in Anführungszeichen, also digital, aber wir werden ihn auf jeden Fall gleich und auch jeweils zu den halben Stunden auch entsprechend auch nochmal hören. Frau Zünger, vielleicht ganz kurz noch an Sie die Frage. Omikron steht vor der Tür. Wie groß ist die Sorge, dass auch über dieses Weihnachtsfest und die Kontakte, die da entstehen, dass da auch etwas in Ihre Einrichtung hineingetragen wird, von dem Sie jetzt erstmal sagen, das wollen wir am liebsten natürlich nicht haben in der Einrichtung?
Ja, die Sorge ist natürlich groß. Deshalb haben wir das Testaufkommen deutlich verstärkt. Natürlich auch für unsere Bewohner, die Kontakt haben, die Besuch bekommen. Besonders aber auch die, die abgeholt werden in die Familie, was jetzt von 80 vielleicht 10 sind, die zum Kaffeetrinken geholt werden. Über Nacht wird aktuell niemand abgeholt. Das ist natürlich auch noch mal wieder gut. Da sind die Kontakte dann halt nicht ganz so groß. Die Sorge ist da. Wir schauen natürlich auf die Zahlen bei uns im Kreis Recklinghausen. Omikron steht vor der Tür. Das ist besonders die große Sorge an den Feiertagen, aber auch im neuen Jahr. Wie wird das? Weil wir alle, wir Mitarbeiter, es sind 86 Mitarbeiter, haben natürlich auch Kontakte. Und ich kann auch nicht sehen, wie geht jeder halt in seinem Privatbereich damit um. Und oftmals weiß man es ja auch gar nicht. Wer ist jetzt infiziert und welche Kontakte oder welche Infektionen kommen rein? Das ist schon eine große Sorge, die wir da halt haben. Trotzdem, durch das Testaufkommen an den Feiertagen, können wir ein Stück Normalität für unsere Bewohner gewähren. Und das ist uns einfach ganz wichtig, weil wir sind in der Regel die letzte Lebensstation für die Bewohner. Und da Weihnachten einzuschränken, das würde ich nicht so übers Herz bringen.
Frau Zünger, Herr Skobel, ein frohes Weihnachtsfest mit all den Einschränkungen, die möglich sind. Und wir hören jetzt mal rein in den Thomanerchor. Wir melden uns zurück mit der Sendung Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Viele von uns hatten auf ein unbeschwertes Weihnachten 2021 gehofft. Doch auch das diesjährige Weihnachtsfest steht ganz im Zeichen der Pandemie. Das zweite Corona-Weihnachten, unser Thema heute in der Lebenszeit mit Amelie Tobaben. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und wird uns die Sendung über begleiten. Und in dieser zweiten halben Stunde mit dabei sind Manuela Bauer. Sie ist Einrichtungsleiterin der Ökumenischen Wärmestube in Nürnberg. Frau Bauer, guten Morgen erstmal.
Hallo, guten Morgen aus Nürnberg.
Und mit in der Runde ist Stefan Lang. Er ist der erste Vorstand des Weihnachtsschützenvereins Berchtesgaden-Markt. Herr Lang, guten Morgen auch Ihnen.
Grüß Gott, Bernhard. Servus. Guten Morgen.
Frau Tobam, aber wir fangen noch mit etwas an, was aus der vergangenen halben Stunde sozusagen rübergeschwappt sind. Ich erinnere mich noch an Frau Bayer, eine Hörerin, die gesagt hat, ja, Corona, das ist auch eine Chance, mit denen dann zu feiern, mit denen man gerne feiert. Aber wir haben auch Mails von Hörerinnen und Hörern, die uns anschreiben und sagen, was ist, wenn heute Abend Ungeimpfte am Tisch, Streit droht möglicherweise über Corona, über das Impfen. Kann man das vermeiden? Wie kann man es möglicherweise vermeiden? Gibt es da von der Psychologin, von der Psychotherapeutin einen Tipp?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch in der Praxis begleitet hat. Das habe ich mit einigen meiner PatientInnen auch erörtern müssen. Also ich habe immer empfohlen, das frühzeitig sehr, sehr gut zu planen und im Vorfeld bestimmte Regeln miteinander auszuhandeln. Wenn man dann schon am Tisch miteinander zusammensitzt, dann würde ich doch eher empfehlen, die Konflikte zu meiden.
Nun gibt es ja auch einige Familien. Wir haben eben gesagt, okay, man kann mit denen feiern, mit denen man feiern möchte. Aber es gibt wahrscheinlich auch Familienmitglieder, die das gar nicht so gut verstehen. Da wird die Sicherheit natürlich steht im Vordergrund. Aber manche werden auch denken, geht es jetzt wirklich um die Sicherheit oder geht es am Ende auch um mich? Kann man das für sich selber persönlich unterscheiden? Oder ist das eine ganz, ganz große Schwierigkeit, dass man sich selber nicht ein Stück, in Anführungszeichen, ausgeladen fühlt, obwohl es eigentlich um was ganz anderes geht?
Naja, das ist natürlich die spannende Frage. Das wird vermutlich beide Varianten geben, wo es sozusagen als Chance genutzt wird, jemanden nicht einzuladen, genauso wie es einfach die Situationen sind, wo es wirklich aus Fürsorge heraus ist. Und ich würde mal davon ausgehen, in der Regel geht es um Fürsorge. Und das zu verstehen fällt natürlich den Menschen schwer, die das Risiko anders einschätzen. Also das ist ja was einfach in der Bevölkerung sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Wie hoch ist das subjektive Risiko für uns, an dieser Infektion zu erkranken, und wie hoch ist das Risiko eines schweren Verlaufs? Und danach sortieren wir uns ja auch. Und wenn es da sehr, sehr unterschiedliche Einstellungen gibt, ist es natürlich schwer, einander zu verstehen in dem Sicherheitsbedürfnis, was sich einfach sehr unterscheiden kann.
Frau Beutner hat uns angerufen, singt selber in einem Chor, schreibt sie, bezieht sich wahrscheinlich gerade auf unser Gespräch auch mit dem Leipziger Thomaner-Chor. Und sie sagt, sie hat in Corona-Zeiten gelernt, die kleinen Dinge wertzuschätzen, und sie wird heute Abend alleine an Heiligabend in der Kirche statt mit dem ganzen Chor zusammen singen. Und das sei für sie auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Nun gehen wir nach Nürnberg. Frau Bauer, ökumenische Nürnberger Wärmestube. Erzählen Sie uns erstmal, was sich dahinter verbirgt.
Ja, hallo nochmal. Ja, die Ökumenische Wärmestube in Nürnberg ist ein Tagestreff für Obdachlose. Das heißt, obdachlose Menschen in Nürnberg und Umgebung können zu uns kommen, können sich bei uns aufhalten, mit warmem Essen versorgen, duschen, zur Toilette gehen, ihre Wäsche waschen lassen. Wir sind eine niedrigschwellige Einrichtung, wo jeder kommen kann, egal wie es ihm gerade geht und wie er gerade beieinander ist. Und sind an 6 Tagen die Woche, auch an Feiertagen und Wochenenden, einfach für die Menschen da.
Wie viele Menschen kommen da täglich zu Ihnen, suchen ein Stück Wärme, auch ein Stück Unterstützung oder vielleicht auch mal ein Essen?
Im Augenblick, nachdem wir ja auch unter der Corona-Situation leiden und deswegen weniger Menschen einlassen dürfen, als das normalerweise von unserer Kapazität her ginge und normalerweise so war in Vor-Corona-Zeiten, kommen durchschnittlich 100 Menschen am Tag, wobei circa 300 Menschen obdachlos, also wirklich obdachlos, das heißt tatsächlich in Notschlafstellen untergebracht oder im Freien in Nürnberg sind. Und die kommen in Abständen eigentlich immer zu uns. Nur unsere Kapazität erlaubt halt täglich quasi nur circa 100 Leuten hier zu essen und einzulassen, weil es halt einfach eine Zulassbegrenzung gibt und wir dann die Plätze immer neu besetzen müssen.
Aber 100, das klingt aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel. Ja. Nun ist heute Heiligabend.
Ja.
Was ist möglich? Wird es eine Feier bei Ihnen geben, eine kleine Feier unter Corona-Bedingungen? Werden Sie die Obdachlosen ein bisschen beschenken können an diesem Tag?
Ja, natürlich. Also im Moment ist bei uns gerade ein Weihnachtsbrunch im Gange und viele Menschen sind schon da, also so viele, wie wir halt eben einlassen dürfen. Es warten einige vor der Tür. Es wird dann irgendwann rotiert. Diejenigen, die gegessen haben und sich ein bisschen aufgewärmt haben, machen auch wieder Platz für jemand anderen. Da wird jetzt heute dann ein bisschen gemeinsam gegessen und einfach zusammengesessen. Und es gibt einen Anlaufpunkt, das ist so ganz wichtig für alle Menschen, die in der Situation sind. Morgen und übermorgen ist die Wärmestube ebenso den ganzen Tag geöffnet. Und traditionell ist bei uns die Bescherung immer am ersten Weihnachtstag. Das heißt, die gibt es dann morgen.
Geschenke gibt es also morgen.
Genau.
Sagen Sie noch kurz, Frau Bauer, was bedeutet das für Obdachlose, dass es solch einen Ort gibt, wo auch ein Stück Weihnachtsgefühl vermittelt wird?
Ich denke, das bedeutet sehr, sehr viel. Also das sagen wir auch viele Besucherinnen und Besucher, die hierher kommen. Einfach so einen Platz zu haben, wo man hingehen darf, wo man gern gesehen ist, wo man sich nicht rechtfertigen muss, wo man nicht ständig in der Gefahr ist, irgendwie vertrieben zu werden. Das ist extrem wichtig für die Menschen. Wir bieten natürlich einfach auch ganz praktische Dinge an, also dass man duschen kann und solche Sachen und dass man eben warm essen kann. Aber ich glaube, das Wichtigste mit, und das gehört natürlich zu Weihnachten auch ganz elementar dazu, ist tatsächlich so ein Platz zu haben, wo man hingehört, wo man hingehen kann. Und das ist für die Menschen total wichtig.
Frau Toboaben, was wird da an Weihnachten, was für ein Gefühl wird da vermittelt, wird transportiert und warum ist das für uns gerade in diesen Corona-Zeiten so wichtig?
Naja, es ist einfach ein Ritual in unserer Kultur, das wir haben, das die allermeisten von uns auch von Kindheit an erlebt haben. Und Rituale ist einfach etwas, das uns Sicherheit gibt. Und das ist natürlich in einer Phase, in der besonders viel Unsicherheit im Außen besteht und wir nicht wissen, wie lange wir noch in dieser Pandemie sind, ist natürlich genau sowas dann für viele auch sehr angenehm.
Marco Holzberger ist am Telefon, ruft aus Stuttgart an. Herr Holzberger, guten Morgen.
Guten Morgen.
Weihnachten.
Ich möchte mich der Frau Toboaben anschließen. Bei uns ist es ähnlich mit den Ritualen letzten Weihnachten.
Sind Sie noch da? Herr Holzberger? Anscheinend scheint die Verbindung nicht mehr ganz zu sein. Vielleicht können wir das nochmal überprüfen. Und ich gehe einfach mal weiter nach Berchtesgaden zu Stefan Lang. Herr Lang, wir wollen auf einen Brauch schauen, der schon seit rund, wenn ich mich recht entsinne, über 300 Jahren im Berchtesgadener Land gefeiert wird. Denn dort vertreiben die Weihnachtsschützen mit ihren Böllern zu Weihnachten die bösen Geister. Im vergangenen Jahr komplett ausgefallen. Da war nur einzelnes Schießen, war dort Böllern möglich. Und in diesem Jahr dürfen Sie böllern als Verein, die Weihnachtsschützen in Berchtesgaden?
Ja, wir dürfen wieder. Wir dürfen wieder zusammenkommen. Also was heißt zusammenkommen? Unter 3G und unter Sicherheitsabstand. Also wir sollen aufpassen, dass wir keine Gruppenbildungen haben. Sicherheitsabstand haben wir ja sowieso beim Schießen. Also den Nebenmann soll man ja nicht so nah auf die Pelle rücken, weil das kann ja dann gefährlich werden. Und wir dürfen wieder.
Ich höre die Erleichterung bei Ihnen.
Ja, es ist schon mal ein Teil besser wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir die Ausgangsbeschränkungen gehabt. Das heißt, wir haben alle um 21 Uhr zu Hause sein müssen. Und das fällt heute weg. Und wir dürfen heute Nacht um 23.30 Uhr die Christmette wieder ankündigen mit unseren Schießen.
Soweit ich mich erinnere, die Woche vor Weihnachten, also ab dem 4. Advent, immer nachmittags um 3 Uhr gibt es ein Böllerschießen im Berchtesgadener Land und dann eine halbe Stunde vor der Christmette, das ist wann? Heute Abend wahrscheinlich spät dann in Berchtesgaden.
Richtig, also am 17. Dezember, nachmittags um 15 Uhr schießen wir ungefähr so eine Viertelstunde, wie die Kirchturmglocken läuten und das jeden Tag und heute Nachmittag auch und um 23.30 Uhr. Vor der Christmette.
Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für die Menschen in Berchtesgaden, dass dieses Böllerschießen, dieses alte Ritual, diese alte Tradition, Brauchtum, dass das wieder möglich ist in diesem Jahr?
Brauchtum wird im Berchtesgaden oder Berchtesgadener Land sehr groß geschrieben. Das ist, da kann man sich dran richten. Das sind die ganzen Jahreszeiten. Das ganze Jahr ist vom Brauchtum begleitet und das wird sehr gelebt im Berchtesgadener Land, in den Familien wird das gelebt, bei den Kindern. Also es ist sehr wichtig und das war letztes Jahr, ist schon wirklich was abgegangen, wie das nicht so war.
Wie viele Schützen werden gemeinsam schießen?
Im ganzen Talgestel werden es halt so um die 1500 sein.
Das ist natürlich eine wirklich, wirklich große Zahl. Vielleicht, Frau Toboaben, ich gebe es noch mal kurz an Sie weiter. Stichwort Brauchtum und die Brauchtumspflege, Traditionen. Da gibt es ja viele in den unterschiedlichen Regionen, auch in Deutschland. Auch ein Stück Sicherheit im Verlaufe eines Jahres, ein Stück Gemeinschaft, auch wichtig für uns, dass das in diesem Jahr, wenn auch mit Abstand und oder unter Corona-Bedingungen, an vielen Orten wieder möglich ist.
Ja, dem würde ich total zustimmen. Und ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie viel sehr kreative Formen jetzt gefunden werden. Also auch jetzt die Kirchengemeinde, in der ich hier gerade bin, die hat zum Beispiel Spaziergänge organisiert. Und das finde ich einfach auch eine schöne Version, zu sagen, wir wollen wirklich das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten und trotzdem die Rituale in einer modifizierten Form beibehalten.
Herr Holzberger aus Stuttgart, Sie sind wieder da, habe ich gehört. Technisch wieder einwandfrei zu hören.
Ja, das ist, muss ich kurz vorneweg schicken, das ist wahrscheinlich ein Problem, was auch einige Hörer haben, dass die Telekom seit 14 Jahren es nicht schafft, die Leitung instand zu setzen. Aber da würde ich jetzt ungern drauf eingehen.
Okay, das müssen wir mal irgendwann in einem Marktplatz am Donnerstag mal im Journal am Vormittag mal besprechen. Sie feiern gerne mit Ihrer Familie Weihnachten. Was bedeutet es Ihnen und was ist dieses Jahr möglich?
Wir in Stuttgart haben meine Schwiegereltern aus Meißen in Sachsen zu Besuch. Und unsere Rituale sind, dass es am Heiligen Abend dann Seitenwürste gibt mit Kartoffelsalat. Das bereitet die Schwiegermutter vor, das ist hervorragend. Und wir haben uns erlaubt, mein Schwiegervater, ein Sportfreund und ich, in der Sauna im Mineralbad Cannstatt am Mittwoch noch am Herrentag uns einen ruhigen Tag zu gönnen. Also insofern haben wir es recht gut getroffen.
Das klingt, Herr Holzberger, nach einem Stück Normalität. Also gibt es wenig Sorge, gar keine Sorgen?
Nein, wir sind alle geboostert tatsächlich. Meine 13-jährige Tochter ist geimpft. Die 10-jährige Tochter wäre auch geimpft, wenn sie im Impfzentrum den Impfstoff da gehabt hätten für die Kleinen. Also wir tun schon uns, ich will jetzt mal sagen, gesetzeskonform verhalten, aber jetzt nicht in Panik ausbrechen. Da gibt es keinen Grund. Letztes Jahr ging das nicht, da war die Situation schwieriger. Aber dieses Jahr sind wir zumindest für uns sechs schon nahe dran an der Normalität und da sind wir sehr dankbar drüber.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie angerufen haben und wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, Herr Holzberger.
Für Sie und Ihr Team. Schöne Zeit. Bis dahin.
Tschüss. Frau Tobaben, das Impfen, das Boostern, gibt das, wie wir es gerade gehört haben, ein Stück Sicherheit auch an diesem Weihnachtsfest für viele? Auch wenn natürlich immer wieder die Frage dann kommt, naja, sind wir denn nun wirklich vor Infektionen auch geschützt? Aber erstmal grundsätzlich ein Stück Sicherheit?
Ja, das ist ja überhaupt kein Vergleich zur Situation im letzten Jahr. Wir wissen ja, dass wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die schweren Verläufe durch die Impfung sehr reduzieren. Und das ist natürlich ein riesiges Maß an Zuwachs an Sicherheit.
Frau Bauer, wir schauen noch mal auf die Nürnberger Wärmestube. Wie sehr sind die Menschen, wie sehr sind die Obdachlosen, die zu Ihnen kommen, von dieser Corona-Pandemie betroffen und wir haben es ja eben schon gehört, um wie wichtig ist es, dass da jetzt mal die 2-3 Tage tatsächlich mal auch ein bisschen feiern, ein bisschen durchatmen auch möglich ist.
Ja, obdachlose Menschen, denke ich, überall, nicht nur in Nürnberg, sondern in ganz Deutschland, sind von der Pandemie natürlich noch einmal in einem ganz anderen Maß betroffen als die Normalbevölkerung. Wenn ich da jetzt einfach zurückkommen darf auf die Worte, die gerade gesagt worden sind. Ich denke, bei Obdachlosen ist tatsächlich dieses Stück Normalität in keinster Weise angekommen. Wir erleben einen Winter, der tatsächlich so schwierig ist wie noch nie, würde ich sagen. Denn wir können halt alle die Maßnahmen, die letztendlich jemand mit einer Wohnung für sich machen kann, einen vernünftigen Umgang mit Feiern, eine Kontaktbeschränkung insofern, dass ich nicht in irgendwelche Lokale oder sowas mit größeren Menschenmassen gehe oder sowas. Diese Dinge spielen bei uns alle keine Rolle in der Obdachlosenarbeit. In der Obdachlosenarbeit ist die bedrückende Situation einfach die, dass es auch da Menschen gibt, die ungeimpft sind, die wir dann nicht einlassen dürfen. Dass eben die Einlassbeschränkungen nach wie vor bestehen, was dann wiederum bedeutet, wir haben eben nicht die Bedarfsdeckung. Und insofern ist hier tatsächlich es wichtig, dass man auch an Weihnachten zusammen sein kann, aber es ist schon auch ein bedrückendes Weihnachten.
Das heißt, es darf nur zu Ihnen rein, wer auch als Obdachlose geimpft ist?
Geimpft, genesen, getestet.
Mhm. Ah, okay. 3G, also gilt für Ihre Einrichtung. Ja. Karl-Heinz Totzauer ist am Telefon. Herr Totzauer, hallo, grüße Sie.
Hallo, grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, meine Damen und Herren im Studio und natürlich draußen auch die Mithörer und so weiter. So. Ja, wie ich schon Ihrer Mitarbeiterin am Telefon gesagt habe, wie werde ich heute den Tag verbringen? Ich muss dazu kurz sagen, dass ich Pfleger- und Betreuungsassistent war. Bin jetzt als junger Mann Jungrentner sozusagen mit 66 Jahren hier in Friedrichshain. Und werde heute Nachmittag zum Beispiel, wir haben hier bei mir im Dreh in der Kreuz- und Querstraße, immer in der Koppenstraße und immer hier in der Andreasstraße, so ein Tagescafé für ältere Herrschaften und meist in der Gegend die anliegenden Pflegeheime oder Altersheime und so weiter. Da werde ich heute Nachmittag auf jeden Fall vorbeischauen schon. Ich war gestern schon in einem, und zwar in der Koppenstraße, und habe dort reingeschaut, wie die Situation, die momentane Corona-Situation, so kann man es sogar richtig beschreiben, ist und so weiter. Ich habe da mit ein paar älteren Damen und Herren zusammengesessen und ein bisschen geplauscht und ein bisschen versucht, vorweihnachtliche Stimmung reinzubringen.
Herr Topsauer.
Ja, erzählen Sie.
Herr Topsauer, das heißt, das sind Orte, wo Menschen hinkommen, die vielleicht keine Familie haben oder nicht so viele Kontakte haben, verstehe ich das richtig? Und Sie versuchen da so ein Stück Kontakt, Kommunikation mit den Menschen.
Normalität, genau. Der Vorgänger am Telefon vorhin aus Schüttelruhe war die Familie gewesen, haben es gesagt, haben es zelebriert, Normalität und so weiter. Das versucht, da ein bisschen rüberbringen. Sie haben auch insofern recht gehabt. Ich habe selber auch gleich gesagt. Natürlich sind es Menschen, Mitmenschen, älteren Semesters und so weiter, die keinen oder kaum Kontakt haben, wo man vor der Verwandtschaft ja nicht mehr die Kinder in Berlin wohnen und so weiter und so fort. Die Friedrichshain erlebe ich immer wieder. Ich habe hier ständigen Kontakt durch meine kommunale Arbeit, auch im Seniorenbereich und so weiter. So.
Herr Totzauer.
Ja, genau. Erzählen Sie.
Ich will gar nicht so viel erzählen, sondern ich wollte einfach die Frage nochmal weitergeben an Frau Tobhaben, denn das, was Sie ja auch ansprechen, ist, es gibt halt viele Menschen, die auch an diesem Weihnachtsfest auch einsam sein werden. Möglicherweise mehr auch, weil natürlich Corona auch Kontakt verhindert, auch dass man gemeinsam vielleicht untereinander auch feiert oder Orte aufsucht, wo Menschen sind, die nicht so viel Kontakte haben. Frau Tobhaben, Einsamkeit gerade an diesen Weihnachtstagen. Ein zunehmend großes Problem in Deutschland?
Oh, das sind jetzt ja mehrere Fragen, ne?
Sorry.
Natürlich gibt es viele Menschen, die einsam sind mit und ohne Pandemie. Ich glaube, dass die Menschen, die sozial gut eingebunden sind, auch Wege in der Pandemie finden, um im Rahmen von geschränkten Kontakten irgendwo ihre Kontakte zu leben. Die viel, viel größere Kunst liegt ja bei den Menschen, die es schwer haben, Kontakte herzustellen. Und da sind ja jetzt auch einige Beispiele jetzt benannt von einigen der Menschen, die heute schon gesprochen haben, wo es eben auch öffentlich zugängliche Angebote gibt, wo man dann hingehen kann. Oder ich erinnere aus der Uni Greifswald, dass die PsychologInnen dort ein Angebot gemacht haben, Gruppenangebot über Weihnachten, wo man mit fremden Menschen zusammenkommen kann, wenn man sich Kontakt wünscht.
Und diese Orte scheinen ja zumindest unter Corona-Bedingungen, das haben wir ja gerade auch von Frau Bauer gehört, von der Nürnberger Wärmestube, scheinen wieder möglich zu sein. Wir gehen nochmal nach Berchtesgaden zu Stefan Lang von den Weihnachtsschüssen Berchtesgadener Markt. Herr Lang, im vergangenen Jahr haben Sie mir gesagt, Vereinsleben lag praktisch brach. Und dieses Vereinsleben bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Weihnachtszeit, sondern dann, das geht das ganze Jahr über. Was war in diesem Jahr möglich an Vereinsleben?
Nicht viel. Das war ja unterm Sommer, war ja auch die größeren Veranstaltungen waren ja mehr oder weniger nicht erlaubt oder unter schweren Auflagen erlaubt. Und da haben wir dann gesagt, machen wir es lieber gar nicht, bevor das irgendein Risiko eingeht. Aber was ich eigentlich sagen möchte, wir müssen damit lernen, umzugehen, mit Corona umzugehen. Wir müssen lernen, damit nach der Zeit uns wieder kennenzulernen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was wir als Auflage haben, sage ich jetzt einmal.
Herr Lang, Sie haben ja vor einem Jahr auch erzählt, das habe ich wirklich behalten, auch die ganze Zeit über auch behalten, mir fehlt am meisten der persönliche Handschlag, weil das für Sie ein Ausdruck ist, auch dem anderen auch die Ehre zu erweisen. Ich fand das vor einem Jahr wirklich sehr, sehr beeindruckend, als Sie das erzählt haben. Das ist bis heute nicht möglich. Haben Sie das ein Stück akzeptieren können oder tut das immer noch weh, dass dieses dem anderen die Ehre erweisen durch einen Handschlag auch heute nur schwer möglich ist?
Ja, es gibt bestimmte Leute, die ziehen die Hand weg oder geben die Hand gar nicht her, sagen wir mal so. Aber ich sage mal so, die Leute, wo man kennt und wo man weiß, entweder der ist genesen, getestet oder geimpft, es ist wieder möglich. Und es ist schön, dass es möglich ist. Bei mir in der Satzung steht, ich nehme die neuen Mitglieder mit Handschlag auf. Wir haben Corona-bedingt unsere Jahreshauptversammlung erst im Oktober gehabt, weil im Januar war es ja nicht möglich. Habe ich gesagt, ich kann euch heuer nicht mit Handschlag aufnehmen, aber ihr kriegt von mir einen Schulterschlag. Und das war genau das Gleiche. Also das ist für mich schon eine Ehrerweisung, ein Handschlag.
Frau Tobhaben, wie schwer fällt es, all diese Dinge, die jetzt rund um Corona nicht mehr möglich sind, zu akzeptieren? Und haben Sie einen Tipp, schon wieder zwei Fragen, und haben Sie einen Tipp, wie man dieses Akzeptieren lernen kann?
Naja, also das Akzeptieren kann auch eine bewusste Entscheidung sein. Also Situationen, in denen ich wenig Spielraum habe, in denen ich nichts ändern kann, Da würden wir die sogenannte radikale Akzeptanz empfehlen, die bewusste Entscheidung dafür, etwas anzunehmen, was ich nicht ändern kann. Denn das, was uns so wahnsinnig schwer fällt, ist die Hilflosigkeit zu erleben. Und wenn wir aber sagen, ich akzeptiere diese Situation, dann ist es eine aktive Entscheidung, die uns aus der Hilflosigkeit raushilft.
Wir machen an dieser Stelle zumindest für diese halbe Stunde einen Punkt. Ich wünsche frohe Weihnachten nach Nürnberg in die Nürnberger Wärmestube. Frau Bauer, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren.
Ja, und hat mich gefreut. Vielen Dank.
Und ins Berchtesgadener Land. Frohe Weihnachten, Herr Lang. Ihnen und auch den Weihnachtsschützen dort.
Ihnen auch schöne Grüße und machen wir das Beste draus.
Und Sie können weiter anrufen, können weiter uns Ihr Weihnachtsfest schildern, erzählen, wie Sie mit diesem zweiten Corona-Weihnachten umgehen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schicken uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir hören nochmal auch, um ein bisschen Weihnachtsstimmung auch in diese Sendung nochmal mit hineinzunehmen, den Leipziger Thomanerchor.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Erneut im Zeichen der Pandemie, das zweite Corona-Weihnachten. Unser Thema noch bis 23:30 in der Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Und mit folgenden Gästen weiter mit dabei ist Amelie Tobaben. Sie ist psychologische Psychotherapeutin. Und in dieser letzten halben Stunde mit in die Runde auch integriert sind Katja Kola-Golli. Sie ist Flutopfer im Ahrtal und sie ist gleichzeitig auch betroffen als Lehrerin, nämlich am Aare-Gymnasium in Bad Neuenahr. Frau Kola-Golli, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und wir schauen auf Dresden, auf die Frauenkirche. Markus Engelhardt, Pfarrer an der Frauenkirche Dresden und Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Dresden, ist in dieser letzten halben Stunde mit dabei. Herr Engelhardt, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen nach Köln.
Frau Kola-Golli, eigentlich würden Sie mit Ihrer Familie heute in Ihrer neuen Küche stehen, die heute nämlich genau vor einem Jahr fertig geworden ist, und würden dort den Heiligen Abend vorbereiten. Und dann kam die Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Wo und wie feiern Sie Weihnachten in diesem Jahr?
Ja, genau so ist das. Also wir sind, also die Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat uns wirklich unseres Zuhauses beraubt. Und wir sind nach 4 Monaten, die wir bei den Großeltern verbracht haben, dann Anfang November in ein Ferienhaus ins beschauliche Waldorf gezogen, wo man uns sehr nett aufgenommen hat. Das ist hier wirklich schön. Aber es ist halt nicht unser Zuhause. Und auch wenn wir hier super untergekommen sind, vermissen wir alle als Familie, also auch vor allen Dingen die Kinder, ihr Zuhause. Und man hat ja in der Corona-Zeit jetzt sein Zuhause noch mehr schätzen gelernt und ja den Fokus auf das Zuhause gelebt. Und das haben wir halt gerade nicht mehr. Und das wird einem dann auch wieder an so Tagen, wo man so zur Ruhe kommt und in sich geht, schmerzlich bewusst. Und ja, wir feiern dann heute in Waldorf, in ja, in einer neuen Umgebung mit den Kindern Weihnachten. Und das ist für alle sehr ungewohnt. Aber wir freuen uns jetzt auch, dass wir hier sein dürfen. Wir sind und blicken auch nach vorne natürlich. Aber ja, wie Sie gerade erwähnt haben, vor einem Jahr war alles noch anders. Da hat uns Corona schon gebeutelt genug und jetzt das.
Sie haben es eben gesagt, Corona ist ja auch oder hat dazu geführt, dass es viele Menschen es sich zu Hause gemütlich gemacht haben. Dass das so ein Sicherheitsort war, auch ein Rückzugsort, der ihnen ja auch total fehlt. Gibt es gleichzeitig so dieses positive Gefühl, wir haben als Familie überlebt und das ist erstmal das Allerwichtigste?
Ja, das ist genau so, wie ich sagen. Also wir sind einfach dankbar, dass wir heile aus dieser Nacht, die so viele Menschenleben auch gefordert hat, rausgekommen sind. Diese unglaubliche Dankbarkeit dafür, dass wir es, weil wir die Autos tatsächlich weggebracht haben auf den letzten Drücker, dass wir es in der letzten Minute zurück ins Haus geschafft haben und dass wir in dieser Flutkatastrophe, die uns wirklich stark gebeutelt hat, dass wir da heil rausgekommen sind. Wir hatten nachts kamen noch drei Nachbarn, die wir aufgenommen hatten, weil wir alle die Autos weggefahren haben. Und dann waren wir tatsächlich in dieser Nacht im Haus. Und das war für uns alle wirklich schlimm. Aber wir sind da rausgekommen und die Nachbarn auch. Und alle Freunde, die auch an der Ahr lebten, die sind ohne Personenschaden rausgekommen, aber wir haben natürlich alle unser Zuhause verloren. Mhm. Alle sind in andere umliegende Orte im Moment verstreut. Aber wir blicken nach vorne, wie die Frau Tobaben vorhin gesagt hat. Man muss lernen, Dinge zu akzeptieren, die man nicht ändern kann. Also das hat mich gerade sehr ergriffen und ich kann dem nur beipflichten und das genauso unterstreichen. Denn also es ist ja nicht nur das private Umfeld, das ist im Moment nicht gibt, sondern auch in meinem Fall das berufliche Umfeld.
Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Sie sind Lehrerin am Aare-Gymnasium in Bad Neuenahr. Die Schule war völlig zerstört oder in großen Teilen zerstört auch durch die Flut?
Sehr stark beeinträchtigt. Und wir hatten jetzt seit den Sommerferien sind wir in einer an der IGS in Remagen untergekommen. Und das nach den Ferien, ab dem 3. Januar, werden wir in einer Containerschule, die eigens für uns errichtet wurde, in der Grafschaft unterrichten. Und wir halten alle als Aare-Schulgemeinschaft ganz toll zusammen, weil wir haben natürlich auch sehr viele Schüler, die stark beeinträchtigt worden sind und stark betroffen sind. Und ja, jetzt ist für die auch, für jeden, das private Umfeld nicht mehr das, was es war. Und die Schule ist nicht mehr da, wo sie war. Aber wir blicken nach vorne und halten auch als Schulgemeinschaft sehr zusammen.
Frau Kodagolli, jetzt frage ich mal die Lehrerin, weil wir haben eine Hörermeldung, wo jemand sagt, also ihr habt, wie eben Altenheim, wir haben auch in ein Altenheim in Recklinghausen geschaut, ihr schaut immer so sehr auf die Alten, ihr müsst mehr über die Kinder sprechen, da wird zu wenig drüber gesprochen. Erzählen Sie uns aus Ihrer Sicht auch als Lehrerin, wie gehen Kinder damit um? Sie als Erwachsene haben gerade gesagt, also man muss es akzeptieren, wir akzeptieren das, wir schauen nach vorne. Fällt Kindern das leichter oder fällt Kindern das schwerer?
Also ich kann von meinen Schülern berichten und auch von meinen eigenen Kindern, die ja auch Schule und Kita in dem Moment in dieser Nacht verloren haben, denn mein Sohn geht auch an meine Schule. Und ich habe in meiner eigenen Klasse auch sehr viele betroffene Schüler. Ich muss sagen, die Kinder stecken das erstaunlich gut weg. Und das bewundere ich und finde es großartig. Natürlich haben viele leiden darunter und haben posttraumatische Belastungsstörungen, habe ich auch einige Fälle. Aber es wird so viel getan, also auch als Gemeinschaft jetzt in der Schule. Wir helfen uns gegenseitig, wir unterstützen. Ich habe auch vor meiner eigenen Klasse darüber gesprochen, wie es mir geht. Und das haben die Kinder dann auch. Und das war, man hat auch zusammen geweint. Aber trotzdem, auch meine eigenen Kinder, manchmal kommt diese Nacht wieder hoch und wir sind dann traurig. Aber die Kinder haben wirklich, die gehen damit erstaunlich gut um. Die sind wirklich, also die vermissen zwar jetzt ihr Zuhause auch in der Schule, aber es gab jetzt auch so viele Aktionen für die Kinder, wo man versucht hat, die durch Tagesausflüge ins Phantasialand oder was weiß ich, viele Dinge, die den Kindern angeboten wurden, um die einfach mal abzulenken, auf andere Gedanken zu bringen. Und jetzt Hilfsorganisationen, die den Kindern gesagt haben, so, ihr dürft euch was wünschen und haben die Spielzeuge ersetzt, die Spielsachen, die in der Flut kaputt gegangen sind. Und ja, es war eine unheimliche Solidarität da und das war zum Teil überwältigend, also was auch natürlich für die Kinder dann getan wurde.
Frau Tobaben, ich gebe es auch mal direkt an Sie weiter. Corona auf der einen Seite, dann im Ahrtal natürlich besonders auch betroffen, die vielen, vielen Kinder und Jugendlichen durch die Flut. Wie schwer fällt das Akzeptieren, dieses nach vorne gucken, was wir Erwachsenen vielleicht noch mal ein bisschen bewusster auch hinbekommen?
Naja, wir haben ja gerade schon von ziemlich viel wirksamen Methoden gehört, was einfach wirklich sicherlich sehr wichtig ist, dass genau das geschieht, dass da Solidarität gelebt wird, dass anerkannt wird, dass es da eine sehr schwierige Situation gab, die zu handeln ist. Und dann ist es eben gerade ausgerechnet im Kollektiv, gemeinsam eine Katastrophe zu erleben, ist leichter zu verkraften, als wenn man das als Einzelperson erlebt und einem möglicherweise noch nicht mal einer glaubt.
Was das bedeutet, solch eine Flut, ich denke, da kann Dresden, Meißen auch ein Lied davon singen. Markus Engelhardt, Pfarrer an der Dresdner Frauenkirche. Das war zu einer Zeit, wo Sie noch nicht da waren. Sie sind, glaube ich, seit einem Jahr jetzt an der Frauenkirche in Dresden. Ist es richtig?
Noch nicht ganz, seit Mai. Okay. Seit 8 Monaten bin ich hier.
Das heißt, wenn wir über Weihnachten im vergangenen Jahr sprechen würden, dann würden Sie eher wohin schauen? Ich glaube, Sie waren vorher in Freiburg, wenn ich das richtig sehe.
So ist es. Ich war 14 Jahre in Freiburg, war dort Dekan der evangelischen Kirche gewesen und denke natürlich im Moment oft an die Weihnachten vor einem Jahr zurück, weil wir damals ja alle gedacht haben, das wird eine einmalige Erfahrung gewesen sein und nun ist es in vieler Hinsicht doch wieder recht ähnlich.
Was ist ähnlich, wenn Sie jetzt auch auf Dresden schauen, auf die Frauenkirche und auf dieses Weihnachtsfest schauen?
Naja, ähnlich ist einfach, dass diese elementare Erfahrung der weihnachtlichen Geschichte, sie hatten keinen Raum in der Herberge, ein Stück weit auch erneut wieder konkrete Realitäten für uns in den Kirchen ist. Speziell hier in Sachsen, wir gehören zu den insgesamt 4 Bundesländern, wo auch für Gottesdienste die 3G-Regel gilt. Und das begrenzt natürlich zumal in der Frauenkirche, in die normalerweise etwa 1700 Menschen reinpassen, den Zugang auch nochmal drastisch. Wir müssen strikte Abstandsregeln einhalten. Also es können maximal 400 Menschen nachher in die Christfestbahn kommen. Und das ist natürlich zunächst einmal ein völlig anderes gottesdienstliches Heiligabendgefühl, weil ja sonst der Heiligabend der Tag im Kirchenjahr ist, wo unsere Kirchen richtig voll sind.
Ich erinnere mich, vor einem Jahr gab es ja auch viele Online-Gottesdienste. Ja. Da gab es ja teilweise diese Präsenzgottesdienste gar nicht. Ist das denn aus Ihrer Sicht die gute Nachricht, dass in diesem Jahr zumindest, Sie haben ja von mehreren Gottesdiensten auch, Vespern auch gesprochen, Weihnachtsvespern, die heute stattfinden, ist das für Sie die gute Nachricht an diesem zweiten Corona-Weihnachten?
Das ist sicherlich die gute Nachricht und das gilt ja nach allem, was man jetzt so hört und liest, auch flächendeckend in ganz Deutschland. Also wir haben ja keinen gottesdienstlichen Lockdown, Gott sei Dank nicht. Das will ich mir gar nicht ausmalen, was das auch so innerlich bei den Menschen anrichten würde, wenn sie am Heiligen Abend nicht in die Kirche gehen könnten, obwohl sie es wollten. Wobei es doch auch, wenn ich noch mal ein Jahr zurückdenke, in Freiburg, wir hatten das damals an unserer Kirche so gelöst, dass wir über 8 oder 9 Stunden lang immer zur vollen Stunde ein sehr knappes 15-minütiges Format, Krippenwort und Stallmusik haben wir das genannt, angeboten haben, mit ein bisschen wenig Musik, Solo-Gesang und dann einfach die Weihnachtsgeschichte gelesen und gebetet, also ohne Predigt und Gemeindelieder singen. Und man musste sich vorher anmelden und nach einer Viertelstunde musste man auch wieder gehen, da wurde desinfiziert, aber das wurde dann doch insgesamt so 8, 9 Mal über den ganzen Heiligabend, Nachmittag und Abend verteilt. Und das war auch eine sehr elementare, eindrückliche Erfahrung gewesen.
Nun wollen wir, Herr Engelhardt, Ihre Predigt nicht von heute Nachmittag, heute Abend vorwegnehmen. Ja. Deswegen aber trotzdem mal so 2, 3 Sätze vielleicht. Kann das Christliche, auch diese Botschaft, die ja in ihrem Ursprung mit diesem Weihnachtsfest auch verbunden ist, kann die uns helfen mit all den Unsicherheiten, Ängsten, die viele Menschen auch haben? Omikron steht vor der Tür, was kommt da in den nächsten Wochen auf uns zu? Kann diese Botschaft Antworten geben?
Also sie kann natürlich keine Antwort geben auf die Fragen, die in den Expertenräten verhandelt werden und wozu wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben und die dann die Politik am Ende auch zu entscheiden hat. Also da darf sich die Kirche nicht anmaßen, genauso klug zu sein. Aber sie kann doch insoweit sehr helfen, als sie ein Stück Resilienz, um mal dieses moderne Zauberwort zu nehmen, in den Menschen stärkt, indem die weihnachtliche Geschichte den Menschen wieder nahe bringt. Es gibt keine Situation, und sei sie noch so elend, in die man geraten kann, in denen wir vielleicht gefühlt von der Welt, aber eben ganz bestimmt nicht von Gott verlassen sind. Von einem Gott, der sich, und das erzählt ja die weihnachtliche Geschichte selber, in Unbehaustheit und Elend und Not hineinbegibt und all das am eigenen Leib durch hat. Und das den Menschen nahe zu bringen, dass das eben kein ferner Gott ist, der da irgendwo über den Wolken thront und den Dingen hier unten unerklärlich ihren Lauf lässt, sondern dass der ganz nah bei uns ist, dass wir nie tiefer fallen können als in Gottes Hand. Und ich glaube, das ist schon ein Kern dessen, was wir auch heute zu predigen haben.
Am Telefon ist Tanna Franz. Frau Franz, Sie haben einen Moment warten müssen. Sorry dafür. Ich lese hier nur, Familienweihnacht geplatzt. Was ist passiert?
Ja, leider ist die Familienweihnacht geplatzt. Ich bin gestern zu meinem Sohn gefahren, zur Familie meines Sohnes. Und dort stellte sich heraus, dass meine Enkelin, die in Holland studiert, in Eindhoven, der Schnelltest war negativ, aber sie wollten sicher gehen und machten noch einen PCR-Test. Und der PCR-Test hat leichte Symptome, also sie hat leichte Symptome. Und da man ja nicht weiß, ob jetzt die Krankheit im Anmarsch oder eben schon vorbei ist, bin ich schnell wieder nach Hause gefahren mit einem fürchterlich vollen Zug. Bin dann hier nach Hause gekommen. Die Familie wollte mich aber dann auch nicht wirklich abholen, weil sie Angst vor Ansteckung hatte. Ja, jetzt sitze ich halt allein in meiner Wohnung. Wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus, also meine Tochter mit Mann und ganz oben mein Enkel mit Schwiegertochter und Baby. Aber niemand will mich halt sehen und das ist schon recht traurig.
Das ist schon heftig, gerade dann in einem Mehrgenerationenhaus, wo man ja auch dann miteinander lebt.
Ja, und wir natürlich auch, wir wollten eigentlich am ersten Feiertag, ich wollte Heiligabend bei meinem Sohn verbringen und Familie und dann wollten wir alle hierher fahren, um hier gemeinsam zu feiern, weil ich jetzt auch noch meine andere Enkelin mit Mann und ja weiter. Sie ist halt jetzt sehr traurig, weil alles geplatzt ist, alles war vorbereitet und ja, fühle mich schon traurig.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie viel Weihnachten ist für Sie alleine möglich? Also gibt es noch eine kleine Chance, dem auch etwas abzugewinnen, dass Sie sagen, das Weihnachtsfest ist nicht ganz verloren für mich oder ist das momentan sehr, sehr schwer?
Nein, ich kann das schon gut aushalten. Also es ist halt jetzt schon ein bisschen traurig und ja, ich will aber auch nicht skypen, weil ich meine, ich höre sie ja und ich gehe dann spazieren und mache das für mich dann auch schön. Ich hoffe halt nur, dass die Krankheit von meiner Enkelin schon vorbei war und dass wir vielleicht dann irgendwie noch nach Neujahr einen Tag kommen können oder dass wir noch gemeinsam einen Tag verbringen können.
Frau Tobaben, wenn auch nicht auf Weihnachten bezogen, aber so geht es natürlich vielen Menschen. Man plant etwas, man freut sich auf etwas. Das mag der Urlaub sein, das mag jetzt hier in dem Fall das gemeinsame Weihnachtsfest sein. Und auf einmal heißt es, auch weil die Regeln sich ändern, weil Reisen nicht möglich ist, gerade auch in dieser Weihnachtszeit, alle Vorfreude weg, es ist nicht möglich.
Ja, also ich bin jetzt, ich bin schon sehr traurig, aber ich kann das,
das habe ich verstanden.
Erfassen.
Genau, Frau Franz, ich gebe es gerade nochmal an Frau Tobaben weiter auch, weil das ja ein Thema ist, mit dem wir uns alle beschäftigen, dass wir uns auf etwas freuen und es am Ende dann doch nicht möglich ist. Wie umgehen damit, Frau Tobaben? Wir brauchen Sie ja als Ratgeberin heute noch.
Naja, ich finde, Frau Franz ist da ein wunderbares Beispiel. Also einerseits die Enttäuschung anzuerkennen und zu betrauern und andererseits neue Pläne machen. Also das Beste draus machen ist in so einer Situation eben genau das Mittel der Wahl. Und sie hat ja gerade auch schon gesagt, da gab es offensichtlich auch das Angebot einer Skype-Sitzung. Wir haben ja zum Glück auch die technischen Mittel, über die wir Kontakte aufnehmen können und uns einfach auch Aufmerksamkeit schenken können. Und ich vermute mal ganz stark, so wie ich jetzt irgendwie das Setting gehört habe, in dem Frau Franz lebt, dass sie wahrscheinlich auch die Anerkennung und die Aufmerksamkeit eines Weihnachtsessen an die Tür gebracht bekommt. Also solche kleinen Aufmerksamkeiten des Weihnachtsmanns, der vor der Tür steht, sind sicherlich in solchen Situationen dann auch hilfreich.
Frau Franz, wird es diese kleinen Aufmerksamkeiten geben?
Meine Tochter hat mir heute auch einen frisch gepressten Orangensaft gebracht.
Also es läuft doch schon mal optimal an, würde ich sagen.
Genau, aber es ist trotzdem sehr traurig.
Alles Gute trotzdem, Frau Franz.
Danke schön und danke, dass ich in der Sendung war. Dankeschön.
Tschüss.
Schöne Weihnachten allen.
Frau Kulagolli, wir gehen nochmal ins Ahrtal zurück. Wir haben eben schon darüber gesprochen, so ich bleibe nochmal einen Moment bei diesem Positiven, dass Sie gesagt haben, ja, wir sind alle sehr, sehr dankbar, dass wir das überlebt haben. Nun gehört zu dieser Flutkatastrophe auch die Bilder von vielen, vielen freiwilligen Helfern, die über Wochen im Ahrtal auch mit angepackt haben. Wie war es bei Ihnen? Haben Sie auch diese Unterstützung auch erfahren?
Ja, unmittelbar nach der Flut direkt. Und da kamen aus ganz Deutschland Helfer. Und das, also wir mussten auch erstmal lernen, so blöd sich das anhört, diese Hilfe anzunehmen. Man steht da und man denkt ja immer, oh Gott, das kann man alles gar nicht alleine leisten. Und dann sind da all diese Menschen, die einem unter die Arme greifen und helfen. Und das anzunehmen, weil man kann das alles ja gar nicht irgendwie wieder gut machen. Das verlangt ja auch keiner. Und die haben dann geholfen und haben Schlamm geschippt. Und aus meinem Kollegium, also die engsten Freunde waren ja auch alle betroffen. Und es kamen von überall her Leute, Kollegen, Helfer, die einfach mit angepackt haben. Aus ganz Deutschland. Also eine ganze Familie aus Norderney war da im Einsatz. Und das war der Wahnsinn. Und wir haben da so viel, also überwältigende Solidarität erfahren. Und da stand ich einfach manchmal nur da und habe gedacht, das gibt's alles gar nicht. Und es war, also das Klavier, das kein Mensch hochheben konnte, da standen plötzlich, als wir da in unserer Verzweiflung im Wohnzimmer standen, kamen da zwei Bodybuilder aus Koblenz die Tür rein und wuchten.
Haben sich das mal schnell unter den Arm gepackt und sind rausmarschiert.
Ja, genau, genau. Also so traurig das Ganze war, so hilfreich war auch zu erfahren, was man leisten kann, und das hat uns auch alle bestärkt und lässt uns auch jetzt positiv nach vorne blicken.
Wie steht es um Ihr Zuhause? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie wichtig das natürlich gerade auch in diesen Corona-Zeiten ist. Gibt es eine große Chance, dass Sie bald wieder zurück können, wie viele andere Menschen im Ahrtal auch, oder wird es einfach dauern?
Also wir haben den Keller und das Erdgeschoss komplett zerstört und wir hatten ursprünglich auch intendiert, oben in die oberen Räume einzuziehen, aber das haben wir jetzt erstmal sein gelassen und werden wahrscheinlich nächsten Sommer da wieder einziehen können und renovieren jetzt erstmal in Ruhe. Und mein Mann, also das ist ja so der Inbegriff des Optimismus, der hat mir auch verboten, Ruine zu sagen. Ich muss jetzt immer Baustelle sagen, damit das alles ein bisschen positiver
konnotiert ist. Klingt deutlich positiver, würde ich sagen.
Ja, genau. Mhm. Und wir gehen ja auch immer hin, holen die Posten, auch mit den Kindern und gucken. Und wir sehen die kleinen Fortschritte. Es sind jetzt die ersten Handwerker da und es wird. Also wir blicken jetzt optimistisch nach vorne und sehen jetzt, dass wir haben die Hoffnung, dass das bis Sommer möglich sein wird. Ja.
Wenn wir nochmal nach Dresden schauen, Herr Engelhardt, wie ist die Corona-Stimmung, die Corona-Lage bei Ihnen vor Ort? Sachsen ist sehr, sehr, sehr betroffen. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt, auch eine neue Variante steht vor der Tür, die uns nochmal sicherlich auch in den kommenden Wochen auch herausfordern wird als Gesellschaft. Wie erleben Sie die Situation in Dresden derzeit?
Ich erlebe die Situation schon als schwierig und auch mit recht viel Beklommenheit, weil das für mich ja doch auch neu ist. Also diese tiefen Verwerfungen, die es hier einfach auch im Gemeinwesen gibt, das kannte ich so aus Baden, aus Freiburg nicht. Und wir erleben natürlich auch am eigenen Leib, wie schwierig es ist, da über diese Gräben, die sich da aufgerissen haben, überhaupt noch in ein Gespräch zu kommen. Also unsere Gesellschaft, jedenfalls hier in Sachsen ist das mit Händen zu greifen, die ist schon über diese Frage, wie man Corona einschätzt und natürlich dann der Impfung gespalten, und da gebe ich mich auch keine Illusionen hin, das werde ich auch mit noch so guten und schönen Weihnachtspredigten nicht schaffen, dass solche Gräben irgendwie verringert werden. Es wäre schon ganz viel erreicht, wenn diejenigen, die heute in die Gottesdienste kommen, eben mit diesem Gefühl einer gewissen Stärkung in all diesem Chaos dann wieder nach Hause gingen.
Wie groß ist die Hoffnung an diesem Weihnachtsfest, Herr Engelhardt, dass nächstes Jahr die Frauenkirche, Sie haben gesagt, 1700 Menschen passen hinein, dass sie nächstes Jahr wieder voll sein kann?
Ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Hoffnung ist da, auch ganz persönlich, dass ich das einfach mal erlebe. Dresden gilt ja als die deutsche Weihnachtshauptstadt und normalerweise ist in der Adventszeit die Stadt ein einziges Gewimmel. Jetzt ist sie wie ausgestorben, wie im Januar oder so. Aber man muss natürlich auch realistisch sein. Rückblickend hatten wir vor einem Jahr alle da auch viel zu große Hoffnungen, dass es einmalig bleiben würde. Und ich denke schon, wir werden auch in einem Jahr Corona nicht einfach hinter uns haben. Was das konkret bedeutet, kann im Moment keiner sagen.
Wie groß ist, Frau Kohler-Golli, die Hoffnung? Ruine dürfen wir jetzt nicht mehr sagen. Baustelle, sagen wir, dass aus der Baustelle ein neues Zuhause wird bei Ihnen.
Also die Hoffnung ist sehr groß und das wird auch alles wieder. Ich meine, wenn man im Moment durchs Ahrtal fährt, durch Ahrweiler speziell, da sieht man halt überall kaputte Häuser. Der Putz ist in Höhe des Pegelstandes abgeschlagen. Und es liegt wie so ein Grauschleier über allem, der auch wie so ein bisschen das Gemüt mit beeinträchtigt. Aber es hängen überall Plakate, unsere Stadt wird wieder bunt. Und so sehen wir das jetzt. Wir machen das alles wieder schön, blicken nach vorne und wohnen auch bald wieder. Auch wenn es hier in Waldorf auch sehr schön ist. Aber ja, die Stadt, aber da wird wieder bunt und unser Zuhause wird dann auch wieder bunt und der Grauschleier ist weg.
Das nehmen wir als Schlusswort, als optimistisches Schlusswort an dieser Stelle. Mit Blick auf Dresden, mit Blick auch in Ihre Richtung, Frau Kohler-Golli, und natürlich Amelie Tobaben auch nochmal mit Blick in Richtung Bremen. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen und wir wollen die Sendung ausklingen lassen. Noch einmal mit dem Thomaner Chor. Ihnen allen frohe Weihnachten. Am Mikrofon verabschiedet sich dieser Lebenszeit Michael Röhl.